Herzlich willkommen bei Überall Geschichte.
Schön, seid ihr dabei. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr unseren Podcast abonnieren und uns auf Instagram und LinkedIn folgen.
Oder ihr besucht uns auf überallgeschichte.info und tragt euch dort für den Newsletter ein. Und bewertet uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Why history is important.
No, I agree. History is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Unzählige Male bin ich Zeuge der unglaublichsten Selbstverstümmelung geworden. Nägel und Stacheldraht werden kilogrammweise verschluckt. Man wirkt Quecksilberthermometer, Zinnschlüssel hinunter, Schachfiguren, Dominosteine, Nadeln, Glasscherben, Löffel, Messer und was einem sonst noch in die Hände gerät. Man näht sich Mund und Augen mit Zweren oder Draht zu oder näht sich eine ganze Reihe von Knöpfen am Körper an. Man nagelt sich den Hodensack an den Pritschen fest. Man schneidet die Haut an Händen und Füßen ein und zieht sie wie einen Strumpf ab. Man schneidet Fleischstücke vom Bauch oder von den Beinen heraus, brät sie und verspeist sie. Man füllt eine Schüssel mit dem Blut aus einer geöffneten Vene, bröckelt Brot hinein und löffelt die Suppe aus. Man schneidet sich Finger, Nase, Ohren und Penis ab. Ja, wer jetzt noch dran ist, der schafft auch den Rest. Das, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, war die Beschreibung von Eduard Kuznetsov, einem Insassen eines Gulag-Lagers in den 1960er Jahren. Ja, Mirko, du hast mir dieses wunderbare Zitat rausgesucht zum Vorlesen. Ziemlich happige Kost. Ja, das ist der Ton, den wir heute aushalten müssen, vermutlich.
Das ist der Ton, den es auszuhalten gilt, ganz richtig. Wir haben ja in der letzten Folge die Anfänge des Gulag beleuchtet und sind mit der Feststellung rausgegangen, dass noch größere Schrecken auf uns zukommen werden und ja, dieses Eingangszitat, das veranschaulicht ein bisschen, was heute auf uns zukommt.
Wir haben letztes Mal die Wurzeln des Gulag-Systems behandelt. Das erste Gulag-Lager auf den Solowetski-Inseln im Weißen Meer. Wir haben darüber gesprochen, wie sich diese Gulag-Lager hin zu Wirtschaftslagern transformiert haben, wo Zwangsarbeit verrichtet wurde im großen Stil und wo auch die von oben diktierte rasante Industrialisierung der Sowjetunion ganz sichtbar geworden ist. Und dann sind wir stehen geblieben bei der Stabilisierung des Systems, sozusagen Ende der 1930er Jahre in der Herrschaft von Stalin, wo es natürlich diese mörderischen Säuberungen der gesamten russischen Gesellschaft gab, der große Terror von 1937, 38, ja, und heute gehen wir weiter, Mirko.
Genau, und in diesem zweiten Teil werden wir uns den Aufstieg des Gulags zum Lagerindustriekomplex in den 40ern anschauen. Wir werden den Wandel der Lager ab den 60ern ein bisschen beleuchten, den Niedergang auch des Gulag-Systems und die Auflösung ab der zweiten Hälfte der 1980er Jahre. Und auch ganz wichtig, finde ich, wir wagen zum Schluss einen, ja, vielleicht etwas ausführlicheren Blick in die Gegenwart und versuchen zu erhellen, warum wir so wenig wissen über den Gulag, warum unsere Erinnerungskultur vielleicht auch einen gewissen blinden Fleck hat diesbezüglich und wie es um das historische Bewusstsein zum Gulag im heutigen Russland steht.
Also die volle Ladung von Überall Geschichte, Hintergrund bis hin zur Gegenwartsrelevanz, die wir da einfangen werden. Und du hast gesagt, wir haben etwa aufgehört im Jahr 1939 nach dem großen Terror. Der Gulag hat sich etabliert als Zwangsarbeitslagersystem, wie ein staatliches Wirtschaftsunternehmen wurden die ja geführt und das hat sich etabliert. Und gleichzeitig, was passiert noch 1939? Klar, der Zweite Weltkrieg bricht aus in Europa. Im Westen ist gemeinhin der 1. September das Datum, das als Kriegsbeginn gilt, der Überfall Hitlers auf Polen. Und der betraf ja die russischen Bürgerinnen und Bürger zunächst nicht. Im sowjetischen Geschichtsbewusstsein fängt der Zweite Weltkrieg eigentlich erst später an, nämlich mit dem 22. Juni 1941. das ist das große Trauma der Russin, der Russen, das ist das Unternehmen Barbarossa, also Hitlers Überfall auf die damals ja Verbündeten, die ja mit dem Hitler-Stalin-Pakt sich eigentlich zusammengetan hatten, die da jetzt überraschend eigentlich überfallen wurden. Der Krieg tobt. Was passiert in den Gulags? Wie spürt man jetzt den Krieg in diesen Gulag-Lagern?
Der Krieg ist vor allem für die politischen Gefangenen in den Lagern und Gefängnissen verheerend. Also es gibt eine regelrechte Untergangsstimmung unter den Gefangenen. Es kommt zu verstärkten Repressionen, weil die politischen Gefangenen eben auch als potenzielle Bedrohung angesehen wurden, also als sogenannte fünfte Kolonne hinter den Frontlinien, also als potenzielle Verbündete der Deutschen. Und schon unmittelbar nach diesem 22. Juni 1941, also nach dem deutschen Überfall, kommt es auch zu den ersten Änderungen in den Lagern, also die Lebensmittelrationierungen setzen ein, Zuckerverbot, Halbierung der Seifenrationen, Kommunikationsbeschränkungen werden eingeführt, also man darf keine Briefe mehr schreiben, Pakete erhalten, Zeitungen werden verboten, Radioempfang sowieso, die Zählungen, die Überwachung werden ausgebaut und diese besonderen Strafmaßnahmen, die werden dann vor allem auch gegen ethnische Deutsche, gegen Finnen intensiviert. Auch alle Wachen in den Lagern, die sondern Gefangene ab mit deutsch klingenden Namen, also alles, was irgendwie Burg, Berg, Stein und so weiter heißt, wird separiert von den restlichen Gefangenen. Und der rasche deutsche Vormarsch in den westlichen Gebieten der Sowjetunion, der bringt ein Chaos. Also bis im Herbst 1941, also innerhalb weniger Wochen, besetzen die Nationalsozialisten Kiew, umzingeln Leningrad, bedrohen Moskau. Und alle westlichen Gulag-Außenposten, die werden relativ schnell eingenommen. Und das führt dazu, dass das NKWD, zuständig für das Gulag, mit Rückzügen konfrontiert ist. Und man beginnt dann ganz systematisch, die Gefangenen zu ermorden. Das NKWD ist schlicht nicht in der Lage, alle Gefangenen zu evakuieren. Und die sogenannten antisowjetischen Terroristen, die möchte man auch nicht den Deutschen überlassen. Die Kriminellen, die lässt man frei, aber die politischen Gefangenen, die werden massenhaft erschossen. Also Zehntausende Tote schon in diesen ersten Wochen. Es ist so eine Politik der verbrannten Erde. Die Mehrheit der Gefangenen muss auch zu Fuß evakuiert werden, wenn sie denn evakuiert werden. Und man geht davon aus, dass in diesen ersten Wochen des Krieges bereits 1 Million Menschen zur Flucht in den Osten gezwungen worden war. Und ich habe so ein Zitat rausgesucht von einem Wachmann im ukrainischen Lviv, der einer Kolonne Gefangener erklärt hat, man habe keine Transportmittel mehr, rundherum Bombeneinschläge und er sagt, wer gehen kann, wird gehen. Proteste sind sinnlos, alle werden marschieren, wer das nicht kann, wird erschossen. Und das ist so die Grundstimmung, als der Krieg beginnt.
Okay, und eben, du hast gesagt, im Westen der Sowjetunion ist das natürlich ganz schnell, ganz akut. Wie sieht es denn in den anderen Gegenden aus der Sowjetunion im Norden und Osten des Landes, die ja weit weg sind von dieser Westfront zumindest?
Die Arbeitsbedingungen werden härter. Also schon vor dem deutschen Angriff wird Arbeitsverweigerung neu eingestuft, von illegal zu verräterisch. Und es gibt so ein Schreiben von Wassili Tschernyev, einem Militärs damals, an die Lagerverwaltung. Und er schreibt da im Januar 1941, von 26 Gefangenen, die die Arbeit verweigerten, erhielten 5 zusätzliche 10-jährige Haftstrafen und die übrigen 21 seien hingerichtet worden. Und nach diesem Prinzip gibt es auch in diesen östlichen Lagern Zehntausende Hinrichtungen. Also die Lagerverwaltungen, die wurden dann auch angewiesen, allen Häftlingen die Information über solche Urteile weiterzugeben, um sie auch abzuschrecken. Arbeitsverweigerung, das war jetzt in Kriegszeiten Sabotage der Kriegsanstrengungen. Und diese verschärften Haftbedingungen, die größere Arbeitslast, verbunden auch mit schlechterer Versorgung, mit Nahrung, das hat die Sterblichkeit massiv erhöht. Und so aus offiziellen Statistiken lässt sich rausdestillieren, also Anne Applebaum hat das versucht, dass 1942-43, dem zweiten und dritten Kriegsjahr, eigentlich die höchste Sterblichkeit in der Geschichte des Gulags vorherrschte. Über 500.000 Tote, knapp 1/4 aller Häftlinge starb. Und das sind eigentlich nur die offiziellen Zahlen. Also man geht eigentlich davon aus, dass die sehr viel höher sind. 2 Millionen Tote wegen verschärften Haftbedingungen, wegen mangelnder Nahrungsmittelversorgung und so weiter. Und diese Todesraten, die sind ein Problem für die Sowjetunion, weil die Sowjetunion ist im Krieg, es herrscht Kriegswirtschaft und man ist abhängig vom Gulag. Weil im Gulag werden eben massenhaft Munitionsteile produziert, Uniformen, Gasmasken, Mörser, Feldtelefone. Die Gulag-Häftlinge werden eingesetzt, um Eisenbahnnetze aufzubauen, Straßen, Flugplätze, auch die Instandhaltung dieser Infrastruktur obliegt dem Gulag. Es braucht die Zwangsarbeiter, um Gold zu fördern, Erze, Öl. Also der Gulag ist essentiell für die Kriegsanstrengungen der Sowjetunion. Und diese Gefangenen, die sind zwar Volksfeinde, aber sie sind eben auch für die Kriegsproduktion unerlässlich. Und das führt dann auch dazu, dass man über die Bücher geht, die Nahrungsmittelausstattung des Gulags ein bisschen erhöht, um auch diese Kriegsproduktion aufrechtzuerhalten. Aber trotzdem, wenn man sich die Rationen anschaut, also selbst jene Gefangenen, die zusätzliche Rationen erhielten, die hatten nur 2/3 der Kalorienzufuhr aus der Vorkriegszeit. Also die waren wirklich auf einer Hungerdiät. Und das hat eben zu diesen massiven Todesraten geführt in den Lagern. Und als sich dann das Blatt gewendet hat im Krieg und die Sowjets wieder Richtung Westen marschierten, kam es dann vor allem in diesen neu besetzten oder zurückeroberten Westgebieten zu Hunderttausenden Verhaftungen, Deportationen. Das NKWD klopfte da an den Haustüren, deportierte auf der Stelle, oft nur Minuten Zeit, man wurde abgeholt, verschleppt, auch halt mit dem Vorwurf der Kollaboration.
Das NKWD muss man vielleicht noch mal kurz sagen, wir haben es in der ersten Folge ausführlich besprochen, das ist verkürzt gesagt die Geheimpolizei der Sowjetunion in dieser Zeit. Und das fand ich jetzt schon mal einen sehr interessanten auch Perspektivwechsel. Ich glaube, die meisten Menschen wissen ja, dass die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg enorme Menschenopfer gebracht hat in Form von Soldaten, die an der Front gestorben sind gegen die Nazis. Aber mir persönlich war jetzt das nicht so bewusst, dass die Kriegswirtschaft so abhängig war auch von diesem Gulag-System. Also dass es quasi nicht nur an der Front diese Opfer gab, sondern auch damit verbunden in diesen Gulag-Lagern diese erschreckenden Todeszahlen. Sehr eindrücklich. Und trotzdem, es sind ja nicht alle gestorben in diesen Lagern. Viele Gefangene wurden freigelassen, damit sie für den Kampf gegen Nazi-Deutschland eingesetzt werden konnten. Das erinnert mich ein bisschen an die Situation heute in der Ukraine, wo Putin Gefangene freigelassen hat aus Gefängnissen, damit sie in der Ukraine kämpfen.
Das ist eine erschreckende Parallele. Also es kommt auch im Zweiten Weltkrieg gleich zu Beginn zu massenhaft Amnestien. Also der Krieg war erst wenige Tage alt, als bereits eine erste Amnestie für gesunde und kampffähige Männer erlassen wurde. Und der oberste Sowjet hat dann schon am 12. Juli, also einen Monat nach dem Überfall Deutschlands auf Russland, die Gulag-Zentrale angewiesen, bestimmte Häftlingskategorien gleich direkt in die Rote Armee zu entlassen. Und in diesen ersten 3 Kriegsjahren lässt das NKWD schließlich fast 1 Million Menschen aus dem Gulag frei. Eine ungeheure Anzahl. Und die werden direkt in die Armee geschickt. Also 1 Million Soldaten aus dem Gulag, aus dem Zwangsarbeitspool rekrutiert. Und diese Freiheit, in Anführungszeichen, die ist sehr prekär. Der spätere Dissident Avraham Schifrin hat geschildert, wie er nach der Entlassung direkt an die Front geschickt worden war. Und da habe es nicht ausreichend Waffen gegeben. Auch das so eine Parallele, die man sieht zu heute. Sie seien 500 Männer gewesen und es hätte 100 Gewehre gegeben. Also so very Putin-like, die Ausrüstung fehlt. Und die Offiziere hätten dann zu den Ex-Häftlingen gesagt, eure Waffen halten die Nazis in ihren Händen, holt sie euch. Also ein unglaublich zynischer Umgang auch mit Menschen.
Der Zweite Weltkrieg war für viele Gulag-Insassen, aber natürlich auch für die sowjetische Gesellschaft insgesamt mit riesigen Entbehrungen verbunden. Du hast es jetzt schon angedeutet, gesagt. Die geschätzte Opferzahl der Sowjetunion war ja im Krieg 20 Millionen Menschen, also das gilt als das größte Opfer aller Kriegsparteien. Was passiert denn mit dem Gulag in dem Moment, als der Krieg 1945 zu Ende ist?
Ja, es passiert das, was stellenweise bereits passiert beim Vormarsch der Sowjets auf Berlin. Also viele Menschen in den Kriegsgebieten zwischen Deutschland und Russland, die gehen eigentlich von einer Besatzung in die nächste. Und das ist sehr oft verbunden mit dem Vorwurf der Kollaboration. Da spielen sich dann wirklich auch Tragödien ab. Ganz besonders natürlich für alle jüdischen Menschen, die dem sicheren Tod entkommen waren. Und die wurden nun, ja, ins Gulag geschickt. Die waren sehr oft auch geflohen nach Russland. Die wollten weg und mussten nun ins Gulag. Und in Österreich zum Beispiel haben die Alliierten auch tatkräftig mitgeholfen. Also ich habe eine Passage gefunden, die mich wahnsinnig verstört hat. Britische Soldaten haben Frauen und Kinder von Kosakenoffizieren, die vor den anrückenden Sowjets geflohen waren, in Waggons zum Rücktransport gedrängt in die Sowjetunion. Und diese Frauen haben auf dem Weg zurück nach Russland ihre Babys aus dem Zug von Brücken herabgeworfen und sind dann selbst hinterher gesprungen, weil sie wussten, dass sie mit Sicherheit vor ein Erschießungskommando kommen würden oder bestenfalls in Anführungszeichen ins Gulag kommen würden. Also es gibt diese vom Regen in die Traufe Situation für ganz, ganz viele Menschen. Es entstehen auch überall im sowjetischen Einflussbereich nach dem Krieg Lager, also in Rumänien, in Bulgarien, selbst in Jugoslawien, das ja blockfrei war. Und es gibt natürlich regionale Unterschiede, je nach Land, je nach Kultur, die da vorherrscht, sind diese Lager nicht immer gleich ausgeprägt, aber es gibt so eine Art Gulag-Kultur, die sich über diese Lager spannt. Und in Rumänien ganz explizit wird sogar Kanalbau betrieben, wie damals beim Weißmeer-Ostsee-Kanal, den wir angeschaut haben in der letzten Folge. Da wird der Donau-Schwarzmeer-Kanal angelegt. 200.000 Tote ist in etwa so erfolgreich wie Stalins erster Kanal, aber da beginnt sich dieses Gulag-System auch in die Satellitenstaaten der Sowjetunion auszubreiten.
Und in die Nachkriegszeit.
Genau.
Und diese Nachkriegszeit ist ambivalent für die Bevölkerung in den Besatzungszonen vor allem. Es gibt auch Dinge, die besser werden für die Gulag-Häftlinge in dieser Zeit. Die Restriktionen werden zum Teil ja ein bisschen gelockert. Es gibt wieder Lebensmittel und Kleidung von Verwandten, die die Häftlinge empfangen dürfen. Wobei das, glaube ich, kann man sagen, keine nette Geste war, sondern einfach eine Folge davon, dass der Staat selbst gar nicht die Mittel hatte, die Gefangenen zu ernähren. Aber die Stimmung, kann man vielleicht sagen, ist ein bisschen positiver, als sie auch schon war. Es gibt
durchaus positiv
die Hoffnung auch, dass jetzt vielleicht ein Wendepunkt ist in der Geschichte des Gulags, also dass jetzt eine bessere Zeit kommt, dass dieses brutale System vielleicht zu Ende geht, aber ja, so viel kann man, glaube ich, spoilern, das ist dann nicht passiert. Warum nicht?
Nein, das ist nicht passiert. Und die Abkehr von dieser zarten Hoffnung, die kommt Mitte des Jahres 1948, weil viele, die während dieser Zeit des großen Terrors verhaftet worden waren, also 1937, 38 und 10-jährige Haftstrafen bekamen, die waren jetzt am Punkt, wo sie ihre Haftstrafen eben abgesessen hatten. Und die Insassen in verschiedenen Lagern, die stellten plötzlich fest, dass ganz viele, die entlassen worden waren, wieder in den Lagern auftauchten. Und man fragte sich natürlich, was war passiert? Ist eigentlich relativ simpel. Es gab eine zweite Verhaftungswelle, verlief erstaunlich unblutig, systematisch vor allem. Keine Ermittlungen oder so, wirklich null formal juristisches Vorgehen. Und es gab dann auch wirklich regelrecht Unruhen unter den Insassen, zum Beispiel an der Kolyma, in diesem Lager im Osten, im äußersten Osten Russlands, als bekannt geworden war, dass jene, die verhaftet wurden, einen Namen hatten, der mit den ersten drei Buchstaben des russischen Alphabets begann. Also die Geheimpolizei hat in alphabetischer Reihenfolge wieder verhaftet. Also diese Leute, die kamen aus dem Lager und wurden dann mit Hilfe alphabetischer Listen wieder eingekerkert. Und ja, man weiß dann nicht so recht, ob man lachen oder weinen soll. Und ich habe mich das ein paar Mal gefragt, auch jetzt nach der ersten Folge. auch meine eigene Gefühlslage in diesem Podcast. Die Dinge sind dermaßen absurd und skurril, dass man eigentlich nur darüber lachen kann, rückblickend. Aber es ist unglaublich tragisch und auch, ja, herzzerreißend, wenn man sich das mal überlegt. Man sitzt 10 Jahre im Lager, kommt frei und wird dann wieder verhaftet, weil man ja am Anfang des Alphabets
den
steht.
Den falschen Anfangsbuchstaben hat.
Ja. Den falschen Namen hat. Und die Betroffenen, die reagieren jetzt eigentlich mit Gleichmut. Also 1937, 38, das war ein Schock. Aber jetzt weiß man, was kommt. Also die sind dann wirklich konsterniert. Die nehmen auch nichts mehr mit ins Lager, weil sie wissen, es kommt sowieso abhanden. Und die sowjetische Führung auf der anderen Seite, die versucht nun mit dieser erneuten Verhaftungswelle diese Lagerkomplexe als tatsächliche wirtschaftliche Motoren zu nutzen, um diese Industrialisierung weiter voranzutreiben. Und man merkt dann aber recht schnell, dass Korruption, Faulheit, subversives Verhalten von Häftlingen, diese ganzen Bemühungen untergruben, die Produktivität des Lagers untergruben, das führt dann zu mehr Überwachung, rigider Disziplin. Man hat dann auch spezielle Lager mit besonders strengen Regimen angeordnet. Und das Ganze war eigentlich eben eine Reaktion auch auf die veränderte Situation in diesen Gulags. Weil auf der einen Seite hatte sich der Widerstand der politischen Gefangenen gegen dieses System nach 1948 erheblich organisiert. Also die politischen Gefangenen der Nachkriegszeit, die waren nicht mehr alleine hilflos, die begannen sich zu organisieren, neue kollektiven Formen des Widerstands zu entwickeln. Und auf der anderen Seite auch eine Bedrohung für das System, auch die Kriminellen begannen sich zu organisieren. Es gab zunehmend Gangs in diesen Lagerkomplexen, die alles beherrschten. Und es ist auch eine Zeit, die da anfängt, die geprägt ist von Auseinandersetzungen, blutigen Auseinandersetzungen in diesen Lagern zwischen Berufsverbrechern, zwischen politischen Häftlingen, Wärtern, also es sind regelrechte Gangszenen, mafiöse Bedingungen, Anarchie, die da herrscht. Und die Lagerwächter, die Kommandanten, die sind ganz oft eben Teil des Systems. Die lassen das zu, weil sie profitieren, weil sie ihre Informanten haben im Lager, sich bestechen lassen, Störenfriede umbringen lassen. Es gibt ganz viele Fälle von sexueller Gewalt durch Wächter, einen enormen Alkoholismus und eigentlich ist das ein eigenes Ökosystem, bei dem eben die Gulag-Wärter Teil sind. Und die Lagerverwaltungen, die sind eigentlich mehr damit beschäftigt, Inspektionen zu vermeiden, also möglichst unbeschadet diese Kontrollen aus Moskau zu überstehen, die Kontrolle nicht zu verlieren. Und in dieser Zeit ist das Wohlergehen der Gefangenen, das nie besonders hoch geschätzt worden ist, tatsächlich auf einem Tiefpunkt angelangt.
Also wenn man ins Lager kam, dann war man entweder bei der Gang der Verbrecher dabei, genau, oder bei den politischen Gefangenen und musste sich da irgendwie durchschlagen.
Genau, und das änderte auch ganz oft, je nachdem, wer neu ins Lager kam, gab es dann wieder blutige Kämpfe um die Vorherrschaft.
Wir reden da jetzt von der Spätphase des Stalinismus, in der wir uns da befinden. Das ist auch die Zeit, wo dieses Gulag-System, so wie er aus den Solowetzki-Inseln hervorging, so wie wir ihn nachgezeichnet haben, den Zenit erreichte. Der Gulag ist in dieser Zeit extrem eng verbunden mit der wirtschaftlichen Entwicklung der Sowjetunion, wahrscheinlich so eng wie nie zuvor. Und danach, es ist auch die Zeit, wo das Bild entsteht, dass ja unser, wie gesagt, oft sehr oberflächliches Bild, und ich schließe mich da ein, vom Gulag bis heute prägt, das Bild von den Arbeitslagern. Was macht denn nun den Gulag in dieser Hochphase aus?
Es ist die Zeit der gigantischen Bauprojekte. Und wie schon bei diesem allerersten Hint des Gulags, wie wir es genannt haben, dem Weißmeer-Ostsee-Kanal, war es so, dass man sich immer heillos übernahm. Also man baute zum Beispiel eine neue Asbestfabrik, für die man eigentlich technologische Fachkenntnisse benötigt hätte, die der Gulag gar nicht bieten konnte. Ja, Arbeit mit Asbest, man kann es sich vorstellen. Man baut Wasserkraftwerke in Stalingrad, die als die größten der Welt gelten. Eine Eisenbahnlinie, genannt die Todesstrecke, die durch die arktische Tundra führt. Und auch das Thema hatten wir schon, Stalin liebt Kanäle. Er lässt Ende der 40er Jahre Bauarbeiten beginnen für den Volga-Don-Kanal. Es gibt einen Volga-Baltikum-Kanal, einen großen turkmenischen Kanal. Also Da werden riesige, gigantische Projekte initiiert, um eben diese Pseudo-Modernisierung voranzutreiben. Aber die Projekte wurden selbst innerhalb der sowjetischen Führung als große Verschwendung angesehen. Und alle wissen es eigentlich, es ist grandios verschwenderisch, wie man mit den Ressourcen umgeht. Es gibt die Untersuchungen auch, die zeigen, dass diese gebauten Bahnlinien gar nicht genutzt wurden. Die Instandhaltungskosten für Straßen, für Schienen, die überstiegen die Gewinne bei weitem. Und es gibt so eine Zahl, 1952 subventionierte der Staat, also die Sowjetunion, den Gulag mit 2,3 Millionen Rubel. Das waren etwa 16% aller Haushaltsmittel, die zur Verfügung standen. Also man wendete einen substanziellen Teil des vorhandenen Geldes auf, um dieses Gulag-System am Leben zu halten. Und zugleich gibt es je länger, je mehr eine Krise der Arbeitsdisziplin, trotz verschärften Haftbedingungen. Also die Gulag-Zentrale rechnete dann auch zu Beginn der 50er, 1951, dass über 1 Million Arbeitstage durch Streiks und Proteste verloren gegangen seien. Und es gibt dann auch dokumentierte Aufstände in dieser Zeit, also einen bewaffneten Aufstand in Kolyma zum Beispiel im Winter 49-50. Es gibt immer wieder Hungerstreiks und die Kommandanten dieser Lager, die erkennen nach und nach, dass dieses System eigentlich nicht funktioniert. Also dass diese Logik der Zwangsarbeit nicht taugt, das wird zunehmend in Frage gestellt. Der Geheimdienstchef Beria ordnet dann eine flächendeckende Inspektion des Gulag-Systems an. Ja, und die Resultate sind wenig überraschend. Der Bericht bestätigt, dass Häftlinge weniger produktiv sind als normale Arbeiter. Also, wer hätte es gedacht? Und der Bericht sagt weiter, dass die Unterhaltskosten weit über denen der freien Arbeiter liegen. Aber trotz all dieser Einsichten wagt es niemand, etwas zu unternehmen. Nicht mal Beria, der so die Nummer 2 im Staat ist, weil alle haben Angst vor Stalin.
Und zu Stalin wechseln wir jetzt. Der ist ja in dieser Zeit, ja rund um 1950, in seinen letzten Lebensjahren, die auch seine letzten Amtsjahre sind. Und er zeichnet sich aus durch zunehmende Paranoia, wird nicht etwa altersmilde, sondern immer paranoider, immer extremer, immer verrückter auch, kann man sagen, wittert überall Feinde, Verschwörungen.
Überall.
Genau, ja. Und ja, das äußert sich auch darin, dass es wieder mehr Säuberungen gibt, mehr Verfolgungen, Scheinprozesse. Und ja, in diesen Gulag-Lagern kommt es zu neuen Wellen von Massenhinrichtungen, Deportationen. Auch antisemitische Kampagnen sind in dieser Zeit sehr präsent. Und in der ganzen Sowjetunion herrscht Angst und Paranoia. Und das spiegelt sich in diesem Gulag-System, das zu Beginn der 1950er eigentlich am Abgrund steht, kann man sagen. Also es wirkt zumindest so, dass diese Dinge, die da zutage treten, auch sich nicht mehr ewig halten können. Diese Lager sind unrentabel. Sie sind jetzt gekennzeichnet von ausufernder Gewalt, interner Kritik. Ja, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Moment in der Geschichte der Sowjetunion. Stalin stirbt. Im März 1953 hat er unbemerkt einen Schlaganfall. Beria, der Geheimdienstchef, wird später behaupten, er habe ihn vergiftet. Aber gut, die Führungsriege Beria, genau, er lässt keine Ärzte zu ihm. Und am Abend des 5. März 1953, das ist der Moment, wo bekannt gegeben wird, dass Stalin tot ist, an Gehirnblutungen gestorben. Und ja, damit endet sich alles.
Der Tod Stalins ist gleichzeitig der Moment, wo diese ganzen Widersprüche des stalinistischen Unterdrückungsapparates irgendwie an einen unhaltbaren Punkt gekommen waren. Und der Tod Stalins, der verhindert erstmal weitere große Säuberungen, macht natürlich den Weg frei für Reformen. Und was dann passiert, Beria, der Geheimdienstchef, der übernimmt rasend schnell die Kontrolle. Und alle im Führungszirkel wissen, es droht womöglich weiteres Blutvergießen, weil Beria, der gilt bis dahin neben Stalin selbst als, ja, als Personifizierung der innenpolitischen Gewaltexzesse. Also das war ein machtbewusster, skrupelloser, starker Mann. Und Beria organisiert dann den Gulag neu, also er weist die verschiedenen Lager verschiedenen Ministerien zu, zum Beispiel dem Forstwirtschaftsministerium. Und er ist dann auch gegenüber dem Präsidium des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei bemerkenswert offen. Er sagt oder nennt das in einem Bericht, dass von den rund 2,5 Millionen Insassen des Gulags nur etwa 220.000 wirklich gefährliche Staatsverbrecher seien. Den Rest könne man freilassen. Und er listet dann auf, es befinden sich über 6.000 schwangere Frauen im Gulag, 35.000 Frauen hätten Kinder unter 2 Jahren bei sich, etwa 250.000 Männer und Frauen sei über 50, 31.000 Jugendliche unter 18, knapp 200.000 würden an unheilbaren Krankheiten leiden, seien komplett arbeitsunfähig und so weiter. Also er legt eigentlich den Finger auf diese Probleme des Gulag-Systems, aber nichts ändert sich, weil den anderen Mitgliedern des Zentralkomitees wird Beria relativ schnell zu mächtig. Und vor allem Nikita Khrushchev übernimmt dann das Zepter, lässt Beria verhaften. Später kommt es dann zum Todesurteil für Beria. Ist unklar, ob er nicht bereits bei der Verhaftung einfach erschossen wird. Und es beginnt dann überall im Land zu brodeln. Auch im Gulag, man weiß nicht so recht, was passiert. Wer wird die Macht übernehmen? Im Gulag wird spekuliert. Es kommen die wildesten Gerüchte in Umlauf. Man weiß nicht, kommen jetzt alle frei? Werden alle hingerichtet? Und ja, es ist so dieser Moment, wo etwas in der Luft liegt.
Es liegt nicht nur etwas in der Luft, es liegt Revolution in der Luft, kann man sagen.
Ja.
Im Frühling 1953, vor allem in den Sonderlagern, wo politische Häftlinge eingesperrt sind. Es ist ja so, dass es einen Aufstand gab in Ostberlin am 17. Juni 1953 und die Informationen darüber, die dringen auch bis in die Sowjetunion. Also das inspiriert auch diese politischen Häftlinge besonders. Wie verändert sich denn jetzt die Stimmung in den Lagern? Ist das der Boden für die Revolution, der sich da bemerkbar macht?
Es kommt tatsächlich zu Aufständen und Revolten. Also nicht mehr nur Hungerstreiks wie bisher, sondern tatsächliche Rebellionen. Die bekanntesten davon 1953 in Retschlag, einem Sonderlager von Workuta, also dieses riesige Kohle-Gulag. Dann in Gorlak, einem Sonderlager von Norilsk, und in Kengir, einem Sonderlager von Steplak. Und in all diesen drei Lagern fordert man Amnestie, besseres Essen, humanitäre Bedingungen oder humanere Bedingungen. Und ja, der Staatsapparat ist erstmal überrumpelt. Also die Wachen, Kommandanten, die ziehen ab. Man gibt vor, sich zu beraten, zu überlegen, zu bedenken. Und dann werden diese Aufstände brutal niedergeschlagen. Mit Soldaten, mit Gewalt, mit Drohungen. Teilweise gelingt es halbwegs friedlich, nur die Anführer werden exekutiert. Und besonders brutal ist eigentlich dieser Aufstand im Sonderlager von Steplak, also in Kengir, einem Dorf in der kasachischen Wüste. Ist auch von Solzhenitsyn, von Alexander Solzhenitsyn, dem russischen Schriftsteller, meisterlich beschrieben worden in seiner Geschichte «Die 40 Tage von Kengir». Und in diesem Sonderlager gibt es ein hochorganisiertes Streikkomitee. Die Kommandanten warnen auch schon relativ früh Moskau, dass da was komme. Aber da gibt es keine Reaktion. Dann kommt der Vorschlag, man solle doch einfach die Balten und die Ukrainer trennen, die so ein bisschen als Störenfriede gelten. Aber das ist unmöglich. Das sind über 15.000 Menschen. Die Rebellen haben eigene Rundfunksender, improvisierte Generatoren, die bilden Brigaden pro Baracke und so weiter. Also sehr organisiert. Und was dann passiert, ist ja leider auch exemplarisch. Es kommt nämlich zu einem sehr brutalen Gegenschlag durch die Staatsmacht. Also da werden fast 2000 Soldaten aufgeboten, 100 Hunde, 5 Panzer. Und dieses Lager wird umstellt, es gibt einen Aufruf zur Aufgabe und dann wird gestürmt. Und die Panzer rollen in dieses Lager rein. Es gibt auch Szenen in Anne Applebaums Buch, die schildern, wie eine Gruppe Frauen sich eingehakt hatte und vor die Panzer trat, weil sie dachten, sie würden es nicht wagen, sie einfach zu überfahren. Aber diese Panzer überrollen einfach diese Menschen, fahren in Baracken, wo Menschen noch schliefen. Da wurde einfach alles plattgewalzt. Sehr blutig, sehr brutal. Und diese Aufstände, die sind extrem wichtig, nicht nur erinnerungstechnisch, sondern auch, weil nach dieser Revolte von Kengir verliert die sowjetische Führung ein bisschen die Lust an diesen Zwangsarbeitslagern. Das wird immer wie klarer, das sind mehr Probleme als Lösungen für die Sowjetunion. Und während Stalin glaubte sein Leben lang, dass das Gulag-System das Wirtschaftswachstum des Landes ja befördern würde, hatten seine politischen Nachfolger eben erkannt, dass es eigentlich nur massive Fehlinvestitionen waren, Fehlschläge. Das Gulag-System musste sehr stark subventioniert werden, besonders Kosten für die Bewachung, die fraßen sämtliche Gewinne auf. Es war schlecht organisiert, die sowjetische Bürokratie, es gab zu dieser Zeit irgendwie 17 verschiedene Verpflegungsnormen in den Lagern, wer wie viel erhielt. Und eigentlich ist allen klar jetzt, dass das Gulag-System vielleicht nicht hauptverantwortlich, aber doch eine große Mitverantwortung trug für die Rückständigkeit der sowjetischen Wirtschaft.
Also das ist eine Illusion, die sich da bemerkbar macht.
Ja.
Wir werden nach einer kurzen Pause anschauen, was diese Einsicht mit der Sowjetführung macht. Bleibt dran, wir sind gleich wieder da. Und da sind wir wieder mit dieser zweiten Folge zum Gulag-System und seiner Geschichte. Und wir waren dabei, dass in dieser Zeit, in der wir stehen geblieben waren, also Mitte der 50er Jahre, dass da langsam die Einsicht reift, dass der Gulag nicht ein erfolgreiches System ist, selbst wenn man diese verqueren Maßstäbe zuhanden nimmt, die die Sowjetführung bei der Errichtung des Systems angelegt hatte. Und das zeigt sich auch darin, dass viele angefangene Gulag-Projekte schon wenige Tage nach Stalins Tod wieder abgebrochen werden. Es ist auch politisch die Zeit, die als Tauwetter bekannt ist. Es gibt eine Entspannung auf politisch-diplomatischer Ebene zwischen der Sowjetunion und der USA. Und es gibt auch eine gesellschaftliche Liberalisierung, eine vorsichtige in der Sowjetunion. Und dann kommt die berühmte Rede vom Februar 1956 von Khrushchev, also Stalins Nachfolger, der in der geschlossenen Sitzung des 20. Parteitags der Kommunistischen Partei diese eben berühmt gewordene Geheimrede hält, wo er Stalin angreift, frontal angreift, auch den Personenkult angreift rund um Stalin und wo er die Verbrechen benennt, die Stalin verantwortet hat, der große Terror. Khrushchev erwähnt natürlich nicht alles, weil er war ja auch selber sehr lange in der erweiterten Führungsriege dabei, war natürlich auch an einigen dieser Verbrechen maßgeblich beteiligt, aber trotzdem, es war etwas ganz Neues, das sich da zeigte. Nie zuvor hatte ein Mitglied der sowjetischen Führung auf dieser Stufe Verbrechen eingestanden, wenn auch, wie gesagt, das nur intern geschah vorerst, aber trotzdem, das war eine Erschütterung auch für dieses Sowjetsystem. Und die Frage ist jetzt ein bisschen, wie sich dieses Tauwetter bemerkbar macht in den Gulag-Lagern, im Gulag-System auf einer höheren Ebene, das zwar eben als unrentabel und irgendwie doch nicht so erfolgsversprechend und rückständig erkannt wurde, aber das es halt immer noch gab. Wie schlägt sich das nieder?
Das Führungsorgan des Gulag, die Hauptabteilung Lager, die wurde aufgelöst. 1957 auch die beiden größten Lagerkomplexe des Landes in Norilsk und Dalsdroi als Dachunternehmen dieses Kolyma-Lager im Osten. Aber die Justiz, auch das Gefängniswesen, das blieb unangetastet. Das ist so ein bisschen eine Halbreform. Und das spiegelt eben sehr gut den generellen Konflikt, den es gibt in der sowjetischen Gesellschaft. Es gibt diese liberalen Kräfte, die das Land in diese Tauwetterperiode führen, die das Land verändern wollen. Und es gibt eben auch die konservativen Kräfte, die Neostalinisten, die bremsen. Und diese Reformen sind dann oft zwei Schritte vor, einen zurück, zwei zurück, drei zurück. Je nachdem. Und was dann effektiv neben der Schließung der beiden größten Lagerkomplexe passiert im Gulag ist, dass ganz viele Menschen entlassen werden. Die verlassen das Lager, können die Lager hinter sich lassen und das ist eine, man könnte es nicht denken, aber es ist eine gigantische Tragödie, weil diese plötzliche Rückkehr von Millionen von Menschen aus den Lagern und aus der Verbannung in die Gesellschaft, die hat Millionen von anderen Menschen verstört und erschüttert. Also da tauchen Personen wieder auf, die eigentlich längst für tot gehalten wurden. Lebendige Zeugen dieser Gräuel auch der Stalinzeit. Und diese Rückkehrer, Rückkehrerinnen, die versetzten auch ganz viele in Angst, weil sie wurden eben verraten von ihren früheren Chefs, von Kollegen, von Nachbarn, die sie denunziert hatten und ins Gulag gebracht hatten. Und das bringt Schuldgefühle, das bringt Gefühle des Verrats, der Wut. Und Anna Akhmatova hat dieses vergiftete Klima auch in Moskau geschildert, 1956. Und ein prägnantes Zitat: Zwei Russlands standen sich Auge in Auge gegenüber, jene, die im Gefängnis gewesen waren und jene, die sie dorthin gebracht hatten. Also es gibt jetzt diesen unausgesprochenen Konflikt in der Gesellschaft. Viele Entlassene hatten auch zu kämpfen mit sich selbst, waren gebrochene, gescheiterte Existenzen. Es ist ein bisschen wie auch bei den Verfolgten des Nationalsozialismus die schwere Entscheidung, wie viel erzählt man zu Hause, man möchte seine Kinder schützen, seine Verwandten. Und die wollen teilweise auch gar nicht so genau wissen, was da passiert ist, weil sie immer noch Angst haben, vielleicht durch Mitwisserschaft selbst wieder in ein Lager gesteckt zu werden. Und diese Rückkehrer, Rückkehrerinnen, die konnten in der Regel auch nicht in ein normales Leben zurückgehen. Also die hatten keine Amnestiepapiere, die blieben irgendwie suspekt im Dorf, in der Stadt. Man hatte Schwierigkeiten bei der Jobsuche, eine Wohnung zu finden, das Hab und Gut war konfisziert worden, verteilt worden und ganz viele Familien blieben noch ganz lange auch nach der Freilassung stigmatisiert. Also man war in gewisser Weise immer noch ein Volksfeind. Und da gibt es ein anekdotisches, aber auch exemplarisches Ereignis. Das ist die Veröffentlichung von Alexander Solzhenitsyns Roman «Ein Tag im Leben des Ivan Denisowitsch», 1962. Wurde der veröffentlicht in der Literaturzeitschrift «Novi Mir», «Neue Welt». Und das ist so ein bisschen die literarische Aufarbeitung dieser Rückkehrer. Also da wird ein einziger Tag geschildert im Leben eines gewöhnlichen Gulag-Häftlings. Extrem unspektakulär, aber das löste damals einen riesigen Wirbel aus. Weil zum ersten Mal ganz offen und unverblümt diese Schilderungen da waren über das Lagerleben, über etwas, das bisher nie öffentlich erörtert worden war, dieser ja, roher Realismus auch, zermürbend, das brutale Schicksal. Da gibt's keinen Optimismus, keine Moral am Ende der Geschichte. Die Leiden des Helden, die entpuppen sich als sinnlos. Und das war für jene, die nicht in den Gulags waren, erschreckend. Und jene, die im Gulag waren, denen hat das aus der Seele gesprochen. Es gab dann ganz viele Leserbriefe auch an diese Zeitschrift. Und eine Frau schrieb: Tränen liefen mir über das ganze Gesicht. Ich wischte sie nicht fort, denn alles, was hier auf so wenigen Seiten der Zeitschrift zusammengedrängt war, gehörte mir, nur mir. So war jeder Tag der 15 Jahre gewesen, die ich im Lager verbracht habe.
Eindrücklich. Und natürlich ein Schlag für all jene Mitglieder der sowjetischen Elite, die sich nicht zugestehen konnten, wollten, dass das, was Solzhenitsyn da beschrieb, in Ivan Denisowitsch und in diesem Tag dieses Mannes, dass das stimmte. Das war natürlich eine gröbere kognitive Dissonanz, die da für diese Kreise sich da manifestierte. Das Bild der Sowjetunion stand auf dem Spiel als hehrer Gegenentwurf zu allem Weltübel. Ein schwieriger Moment auch, der da sich zeigte. Und was kurz darauf passiert ist, dass Khrushchev abgesetzt wird im Oktober 1964 und nicht mal zwei Jahre später, übernahm dann Leonid Brezhnev die Spitze der Kommunistischen Partei, damit auch die Staatsführung. Brezhnev war dann überhaupt nicht mehr Tauwetter, das war ein Reaktionär, ein Neostalinist und das beendet dann auch diese Tauwetterphase. Wir haben es gesagt, das Gulag-System existiert noch, aber es wird ja schon länger als unrentabel und rückständig betrachtet. Was passiert denn jetzt damit, als Brezhnev an die Macht kommt? Geht er da einfach zurück zum Gulag, wie es unter Stalin, seinem Vorbild, in Anführungszeichen, geherrscht hatte? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es ist kein Spoiler, das Gulag-System verschwindet natürlich nicht, aber es ändert sich äußerlich. Und der Backlash, der einsetzt, der begann eigentlich schon vor der Machtübernahme durch Brezhnev. Es gibt diesen Prozess gegen Josif Brodsky, einem jungen Dichter, am 18. Februar 1964. Der wird verurteilt wegen Parasitentum. Und das markiert eigentlich eine neue Ära im Gulag-System. Das ist nämlich die Ära der Dissidenten. Und Brodsky steht exemplarisch für eine neue Generation von Häftlingen in den 70er und 80er Jahren, für Aktivisten, für Menschenrechtler, Dissidenten, antisowjetische Nationalisten, aber auch Kriminelle. Und ein Teil dieses Wandels liegt eben auch darin begründet, dass internationale Menschenrechtsbewegungen und Dissidenten in Russland selbst oder in der Sowjetunion selbst vermehrt Informationen über dieses Lagersystem in den Westen bringen. Also das Gulag wird vermehrt ein diplomatisches Thema auch im Kalten Krieg. Es ändern sich die Gründe, warum man ins Lager kam. Also zu Stalins Zeit war es Glücksspiel, ob man ins Gulag kam oder nicht. Und spätestens mit Brezhnev erfolgten Verhaftungen durch den KGB, durch den Geheimdienst, der mittlerweile KGB hieß, doch immerhin wegen etwas. Also in der Regel wegen politischer Verstöße, literarischer Verstöße, religiöser Gegnerschaft zum System. Man nannte die Gegner jetzt Dissidenten oder Gefangene aus Gewissensgründen. Die Urteile waren nicht mehr wegen asozialem Verhalten oder Ähnlichem, sondern wegen Inhalten, wegen literarischen Arbeiten, wegen antisowjetischer Agitation, Propaganda, also wirklich politische Gegner. Und für das Gulag-System bedeutete das auch, es waren weniger Häftlinge und Verhaftungen als zuvor. Also nicht mehr diese enormen Massen. Es wurden auch nur noch zwei große Lager für politische Häftlinge geführt, Mordowien südlich von Moskau und Perm im Westural. Dazu noch ein paar kleine weitere Lager. Das Gewand des Gulag hatte sich geändert.
Das sind jetzt eigentlich zwei, vielleicht auf den ersten Blick, ein bisschen widersprüchliche Dinge, die ich da mitnehme. Einerseits eben haben wir diese Dissidenten, diese Menschenrechtler, die da zutage treten. Und andererseits, wir erinnern uns, ich habe am Anfang dieses Zitat vorlesen dürfen, das du mitgebracht hast von einem Gulag-Insassen, dieses sehr ja grafische, bildliche Zitat, wo es um den extrem brutalen Alltag ging in diesen Lagern, um die Gewalt, um die Selbstverstümmelung, um diese wirklich schwer aushaltbaren Schilderungen. Dass jetzt trotzdem in den 60er und 70er Jahren, dass das dann die Ära der Dissidenten ist in der Geschichte. Das hängt aber wahrscheinlich auch mit der neuen Medienrealität zusammen, kann ich mir vorstellen.
Ja, wenn jemand vor Gericht kam oder ins Lager musste, dann wusste man das nun im Westen sehr viel schneller, weil die Informationen durchdrangen. Es wurde dann Druck aufgebaut, auch aus dem Ausland. Und der größte Unterschied zu Stalins Zeit war eben, dass diese Geheimhaltung nicht mehr wirklich möglich war. Also mit diesen neuen Medien, Fernsehen, Radio, veränderte sich die Öffentlichkeit. Es gab auch in der Sowjetunion selbst Radio, Radio Liberty, Voice of America. Die Dissidenten, die Informationen zu Verhaftungen und Prozessen sofort weitergaben in den Westen. Und eine einzige Verhaftung, die ging dann eigentlich über Nacht um die Welt. Das ist so der eine Teil, also diese sich wandelnde Medienöffentlichkeit. Die zweite Ursache auch für diese sich wandelnde Öffentlichkeit liegt in der Sowjetunion selbst. 1966 nämlich ist nicht nur das Jahr der Machtergreifung Brezhnevs, sondern auch das Jahr, in dem der Samizdat geboren war. Also Samizdat ist ein Akronym, ist ans Wort Gosizdat, Staatsverlag, angelehnt, bedeutet Selbstverlag. Und die Untergrundpresse ist natürlich keine Erfindung von 1966, das ist eine sehr alte Idee. Also Geschichten, Gedichte, Berichte werden unter der Hand verbreitet und 1966 verbreitet sich nun dieser Samizdat, dieses Selbstverlag, dieses Prinzip über das ganze Land. Also da werden zuerst literarische, dann aber vermehrt zunehmend auch aufklärerische, politische Traktate weitergegeben, unter der Hand. Es wird kopiert, abgeschrieben, vervielfältigt und besonders hervorzuheben eine Zeitschrift, die Chronik der laufenden Ereignisse, die eigentlich ein Bulletin ist von nicht publizierten Nachrichten, Berichten, Memoiren, Prozessen, Demonstrationen auch. Und der Geheimdienst, der KGB, der führt in den 70ern einen regelrechten Krieg gegen diese Publikation, die man unbedingt verhindern will. Aber Es ist vor allem eben nicht ein Krieg gegen diese Publikation, es ist ein Krieg gegen diese neue Öffentlichkeit, gegen die Sichtbarkeit auch der Verbrechen, die mehr und mehr zutage treten. Und es setzt dann eine neue Form von Unterdrückung ein, die psychiatrische Unterdrückung. Also es kommt vermehrt zu psychiatrischen Zwangseinweisungen. Für den KGB ist das natürlich praktisch. Man kann damit nämlich Dissidenten öffentlich diskreditieren. Es gibt kein politisches Märtyrertum, wenn Leute interniert werden wegen psychischer Leiden. Und das psychiatrische Establishment, wenn man so will, die Professoren, die Institute, die beteiligen sich dann auch rege mit neuen Diagnosen und Pathologien. Also es wird dann diagnostiziert, man leide unter träger Schizophrenie oder unter schleichender Schizophrenie, um quasi Andersdenkende zu brandmarken. Und man sagt dann, diese Krankheit hinterlasse keine Spuren am Intellekt oder am Körper, rufe aber asoziales oder abnormes Verhalten hervor. Also sehr schwammig, und eigentlich fast alle Dissidenten konnten als geistesgestört erklärt werden. Die wurden dann in Anstalten verlegt, in Haftlager, wo sie auch schmerzhaften Behandlungen, Folterungen unterzogen wurden. Und es ist so ein bisschen ein Anzeichen dafür, dass in der Sowjetunion dieses Repressionssystem sich mehr und mehr vom physischen Zwang auch abwendete, hin zu ausgefeilteren Kontrollmechanismen, bürokratischeren Mechanismen der Kontrolle.
Das ist vielleicht auch ein Zeichen der Zeit. Und ein anderes Zeichen ist, und das finde ich interessant, wir hatten jetzt schon ein paar Mal diese Führungswechsel innerhalb der Kommunistischen Partei beziehungsweise an der Spitze. Und interessant ist ja schon, dass jedes Mal, wenn sich da diese Führungsetage ändert, dass sich dann auch das Gulag-System verändert. Und wir sind jetzt etwa im Jahr 1982, und da übernimmt dann Juri Andropow die Macht in der Kommunistischen Partei. Andropow ist dann rasch bekannt für hartes Durchgreifen gegen sogenannte asoziale Elemente. Er ist überzeugt, dass sich die Probleme der Sowjetunion, also die wirtschaftlichen, sozialen, politischen Probleme, dass sich die nur mit mehr Disziplin lösen lassen. Und das heißt, die Lager müssen wieder härter werden, die Gefängnisse müssen wichtiger werden, es braucht einfach allgemein mehr Härte, mehr Überwachung, mehr Schikanen. Es ist wieder ein absolutes Klima der Repression, wie unter Stalin. Und von außen betrachtet war es ja dann so, dass die Dissidenten und der Widerstand, dass die verloren hatten. Das war zumindest der Eindruck, den man hatte. Mhm. Viele bekannte Dissidenten wurden mundtot gemacht im Ausland oder ja, sie starben tatsächlich. Aber eben auch Andropow stirbt dann 1984, und wir haben schon wieder einen Wechsel in der Führungsetage der KP. Und Andropows Nachfolger Tschernenko, der ist dann nur 13 Monate im Amt, und dann kommt die wahrscheinlich wichtigste Figur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Sowjetunion, Michail Gorbatschow. Und Gorbatschow, der Reformer, bei ihm ist vieles dann wieder anders. Und das ist ganz interessant, du hast das hier rausgeschrieben, war mir auch nicht mehr so bewusst. Gorbatschow, der hatte ja selber eine Gulag-Biografie, in Anführungszeichen, weil er nämlich aus einer Familie stammte, von sogenannten Volksfeinden. Seine Großväter wurden verhaftet, misshandelt, einer kam in den Gulag, und das hat tiefe Spuren hinterlassen beim jungen Michail Gorbatschow. Auch die Familie, die war geächtet, hat eine schlechte soziale Stellung. Jetzt kommt der an die Macht, wird der Chef der Kommunistischen Partei. Was macht er jetzt mit diesem Gulag-System?
Mit Gorbatschow kommt eine neue Offenheit, die dann auch unter dem Stichwort Glasnost in die Geschichte eingehen wird. Ist auch eine Reaktion auf Tschernobyl 1986, das Atomunglück. Die Überzeugung, dass man über Probleme im Land offen reden muss, über reale ökologische, wirtschaftliche Krisen, soziale Krisen auch. Und das würde dann, so Gorbatschows Vorstellung, zu einer Perestroika führen, also zu einer Umgestaltung. Das sind die beiden großen Schlüsselbegriffe, die mit Gorbatschow assoziiert werden. Und bei Glasnost, also bei Offenheit, ging es dann erstaunlich schnell auch um die Vergangenheit. Also Gorbatschow prangerte erstmals öffentlich, landesweit im Fernsehen übertragen, den Personenkult an um Stalin. Er prangerte die Verbrechen des Gulags an. Und das hatte eine massive Wirkung. Und das ist in gewisser Weise auch die ganz große Tragik von Michail Gorbatschow. Also seine Vorgänger Brezhnev, Khrushchev, die wussten, dass eine offene Diskussion über den Gulag das Ende sein würde. Und Gorbatschow, der Enkel von Volksfeinden, der wusste es nicht. Das war sein blinder Fleck, wenn man so will. Also diese umfassende, ehrliche Diskussion über die sowjetische Vergangenheit, über die Lager, über die Verbrechen, die Millionen von Toten, die mussten dem Sowjetsystem in gewisser Weise auch nach innen die Legitimation entziehen, den Mythos von der Größe der Sowjetunion. Und Ende 86 erklärt Gorbatschow dann eine Generalamnestie für alle politischen Gefangenen, und das ist faktisch die Auflösung des Gulag-Systems. Das geht aber in diesem Moment total unter, weil das Land transformiert sich rasend schnell. Also es ist ein weiteres Mal Chaos, Aufbruchstimmung, das Alte beginnt zu bröckeln. Es kommt dann auch zu ganz absurden Szenen. Der KGB ziert sich, diese Menschen aus den Lagern zu entlassen. Es sei formell eine Begnadigung, die Gefangenen müssen ein Papier unterschreiben und sich von antisowjetischen Tätigkeiten distanzieren. Also man darf das in eigenen Worten machen, um Entschuldigungen zu vermeiden. Und da heißt es dann zum Beispiel, wegen meiner schlechten Gesundheit werde ich mich künftig nicht mehr antisowjetisch betätigen und so weiter. Also es ist eine absolute Farce, aber das System kommt an sein Ende. Und in dieser Zeit werden dann massenhaft Dokumente, Berichte über den Gulag publiziert, in Zeitungen, in Zeitschriften. Solzhenitsyns Archipel Gulag, über den wir in der letzten Folge ein bisschen gesprochen haben, der wird als Fortsetzungsroman abgedruckt. Ehemalige Insassen wie Evgenia Ginzburg, Lev Raskon, Varlam Shalamov, die werden bekannt mit ihren Erinnerungen, mit ihren Memoiren, die sie veröffentlichen. Neue Archivquellen kommen ans Licht, Archive werden zugänglich, die Historiker beginnen zu forschen. 1989 wird Memorial gegründet, also diese Menschenrechtsorganisation, die Putin 2022 wieder aufgelöst hat, wo Opferlisten zusammengetragen wurden, die Geschichte der einzelnen Lager aufgearbeitet worden ist, Berichte von Insassen gesammelt wurden und so weiter. Also es kommt eine Debatte in Gang.
Und im November 1991 wird dann auch die russische Verfassung verabschiedet, also Russland als Nachfolgestaat, in dem Sinn wieder der Sowjetunion. Und da ist dann die Erklärung der Rechte und Freiheiten der Persönlichkeit explizit drin, also eine Erklärung, die allen Menschen in Russland individuelle Freiheit und Rechte gewährt. Und ja, das findet in dem Sinn seinen Ausdruck in der Schließung des letzten Gulag-Lagers, Perm 36 im Februar 1992. Wir hatten es kurz in der ersten Folge erwähnt. Also zu einem Zeitpunkt, wo die Sowjetunion bereits Geschichte war. Und jetzt ist ja schon interessant, was passiert mit diesem gigantischen System, das da über Jahrzehnte auch tausende Menschen beschäftigt hat. Und die Mitarbeiter der Geheimpolizei, von denen wechselten viele Anfang dieser 90er Jahre in den Privatsektor und in die Politik. Viele der Gefängniswärter und Aufseher, die wurden in die lokalen Verwaltungen integriert, ohne größeres Aufsehen, wie das halt oft passiert bei Unrechtsregimes. Da wird nicht wirklich Verantwortlichkeit benannt, da werden auch keine Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen. Das heißt einfach, man muss auch akzeptieren, dass die große Mehrheit der ehemaligen Täter ungestraft davonkommt. Aber das System Gulag, das ist also Geschichte, spätestens in den 1990er Jahren. Und jetzt die interessante Frage auch für uns als History-Podcast, was passiert denn jetzt? Also gibt es eine Historisierung, gibt es eine wissenschaftliche, eine museale Auseinandersetzung mit diesem Thema oder wie wird damit umgegangen?
Diese beginnende gesellschaftliche Auseinandersetzung Ende der 80er, die findet dann Anfang der 90er eine kleine, feine Fortsetzung. Also als die Sowjetunion zerfällt, wird die Geschichte des Gulags und auch der sowjetischen Geheimpolizei, der Repression, vor allem in den ehemaligen Satellitenstaaten der Sowjetunion wichtig. Also die sehen sich auch als Opfer. Das ist dann Teil ihrer Identitätsbildung. Da gibt es Museen, da werden Gedenkstätten errichtet. In Russland selbst gibt es eine Handvoll offizieller, halboffizieller, teilweise sogar privat geführter Gedenkstätten. Also es gibt in Moskau ein Sacharow-Museum, das an die Stalinzeit erinnert. Es gibt in Workuta, in diesem riesigen Kohlelagerkomplex, zig Lackpunkte, die übersät sind mit Kreuzen, Gedenksteinen, Statuen, hauptsächlich aufgestellt von Polen, von Deutschen, von Balten. Es gibt ein Regionalmuseum in Magadan, also an der Kolyma, das in mehreren Räumen diesem Gulag-System an der Kolyma Aufmerksamkeit gibt. Es gibt auch auf den Solovetsky-Inseln einen Erinnerungsraum in diesem Kloster, Memorial beherbergte Archive, Berichte. Aber, und ich glaube, das ist ein bisschen die nüchterne Feststellung, von diesen Hunderten von Lagern sind die meisten heute schlicht überwuchert, zerfallen, in Überbauungen integriert, verschwunden hinter moderneren Gebäuden. Die Gulags sind auch zu Städten geworden. Also alle wichtigen Städte des Komi-Gebiets in dieser endlosen Tundra zwischen St. Petersburg und dem Nordural, die wurden ja von Häftlingen geplant und errichtet und die sind heute einfach Industriestädte. Also der Gulag ist präsent, aber nicht als Gulag, sondern als Teil des bebauten Raums, des Alltags.
Der Landschaft.
Der Landschaft, genau. Und gemessen daran, dass wir von einem der grausamsten und abscheulichsten Verbrechen des 20. Jahrhunderts sprechen, ist das natürlich schon erstaunlich dünn. Es sind auch oft private Initiativen, spontane Denkmäler. Eigentlich gibt es keine richtige Erinnerungskultur. Es gab auch nie eine ausgiebige, breite gesellschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Thema.
Ja, das ist sehr eindrücklich, auch jetzt im Vergleich mit Deutschland, wo wir ja regelmäßig immer noch sehr lebendige Debatten haben über Erinnerungskultur, über die Schuld der nachfolgenden Generationen, wo wir Gedenkstätten haben, wo es auch Entschädigungen gab von Opfern, Restitutionsdebatten. Also wo die Erinnerungskultur, glaube ich, kann man sagen, auch als Schweizer ganz objektiv eine recht gute ist, eine ausgeprägte ist. Und das steht dann schon sehr im Gegensatz zu dem, wie offenbar im offiziellen Russland mit dieser Geschichte umgegangen wird. Hat sich denn zumindest in der Gesellschaft, also wenn man es mal die Politik ausklammert, eine Art Erinnerungskultur etabliert?
Nicht nachhaltig. Also der größte Erfolg ist vielleicht, dass Memorial einen Stein von den Solovetsky-Inseln, wo der Gulag ja seinen Anfang genommen hat, nach Moskau bringen konnte und auf dem Felix-Dzerzhinsky-Platz aufstellen konnte, also dem ersten Chef der Tscheka, der Geheimpolizei, ist dieser Platz gewidmet und der steht vis-à-vis der Lubjanka, also dem zentralen Gefängnis des Geheimdienstes. Also das wäre vielleicht so der größte zivilgesellschaftliche Erfolg. Ansonsten sind Emotionen und Leidenschaft für dieses Thema, wie es Ende der 80er, zu Beginn der 90er vorhanden war, heute komplett nicht mehr vorhanden im öffentlichen Diskurs, im öffentlichen Bewusstsein. Es scheint so ein bisschen mit der Sowjetunion auch verschwunden zu sein. Also es gab und gibt keine Ermittlungen gegen ehemalige Täter, obwohl viele namentlich bekannt sind. Das Problem ist auch ein bisschen, dass diese Debatten mit den demokratischen Reformen assoziiert werden in den 90er Jahren. Und diese damalige Politikergeneration, die gilt heute als korrupt, die Zeit als chaotisch und die Gulag-Debatte damit gleich mit. So, das sind so Faktoren, die das ein bisschen verunmöglichen, dass es eine lebendige Auseinandersetzung gibt mit diesem Thema. Und der Hauptgrund dürfte aber darin liegen, dass die sowjetische beziehungsweise dass die russische Elite schlicht kein Interesse hat an einer Aufarbeitung. Putin bezeichnet sich ja auch selbst als stolzen Tschechisten, also als Anhänger jener Institution, die den Gulag verantwortet. Die Opfer sind bis heute mehrheitlich arm, nie entschädigt worden. Die Täter haben ihre Renten, ihre Datschen behalten. Und es ist auch so ein bisschen diese zynische Einsicht, dass wer damals kollaboriert hat, klüger war. Und Russland als Staat, als Gesellschaft verfügt schlicht über keine Helden, keine Opfer. Also die Namen all jener, die sich widersetzt haben, die Dissidenten, die Anführer von Revolten, jene, die sich Stalin, die sich dem System entgegengestellt haben, die ja eigentlich bekannt sein sollten, wie in Deutschland zum Beispiel die Hitler-Attentäter, die, auch wenn sie erfolglos geblieben sind, die sind heute schlicht nicht präsent. Also das wäre ein Rückgrat der Zivilgesellschaft, um auch stolz zu sein auf eine gewisse Widerständigkeit. Und das ist in gewisser Weise das Erbe des Gulag, das bis heute weiterlebt in der russischen Gesellschaft. Also es gibt keine Auseinandersetzung in Schulen, die Berichte von Überlebenden werden kaum gelesen und diese Ideologie der Repression, die hat überlebt, vor allem in der Führungsriege Russlands.
Wie ist denn mit unserem eigenen Blick hier im Westen auf diesen Teil der Geschichte? sind wir mitschuldig daran, dass zumindest bei uns auch so wenig bekannt ist über die Dimensionen, das Ausmaß, die Hintergründe dieses Verbrechens.
Ja, wir haben ja oft gesagt, man weiß eigentlich so wenig hier bei uns über dieses Gulag-System. Ja. Und das liegt sicher daran, dass eine Zeit lang ein Mangel an gesicherten Beweisen da war, dass schlicht keine Archive offen waren. Es gibt wenig Bilder, also es gab keine Kameras, die die sowjetischen Lager gefilmt haben, die sie fotografiert haben, wie es zum Beispiel am Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland geschah. Mhm. Bilder schaffen Verständnis. Mhm. Und für mich auch ein zentraler Punkt, es gibt so eine ideologisch verstellte Sicht auch auf die Sowjetunion. Ein Teil der politischen Linken versuchte seit den 30ern die Lager und den Terror auch zu erklären, zu entschuldigen. Das intellektuelle Fundament der westlichen Linken ist letztlich Marx, Engels. Die werden auch in der Sowjetunion verehrt. Man hat eine ähnliche Sprache. Es geht um Ausbeutung, es geht um die Arbeiterschaft, es geht um Produktionskontexte, Eigentum, Massenkampf. Und diese kommunistischen Ideale der sozialen Gerechtigkeit, der Gleichheit für alle, damit kann man sich natürlich auch mehr identifizieren als mit dem Rassismus und dem Hass der Rechten oder diesem Recht des Stärkeren, wie es der Nationalsozialismus propagierte. Und ich glaube, diese ideologisch verstellte Sicht ist ein Teil unseres Problems.
Ja, das scheint mir eine plausible Erklärung zu sein. Vor allem auch, was du gesagt hast über die Bilder wichtig, ist ja tatsächlich frappant, dass wir in unserem kollektiven Gedächtnis eigentlich fast keine Bilder haben von diesen Gulag-Lagern. Mhm. Und trotzdem eben, wir haben ja eine ausgeprägte Erinnerungskultur an den Zweiten Weltkrieg und an die USA als Befreier Europas und die Rolle der Sowjetunion, aber auch dann eben die Rolle des Gulag-Systems, die kommt da kaum vor. Warum denn nicht?
Ja, du hast gesagt, die Erinnerung, die wir haben, die auch vermittelt wird im Geschichtsunterricht, in gesellschaftlichen Debatte, ist die vom D-Day, von der Befreiung durch die Amerikaner, die Befreiung der KZs, die Kinder, die den GIs zujubeln, das Wirtschaftswunder, das dann einsetzt, das geeinte Europa, das den Faschismus überwunden hat. Und das ist in Teilen eine sehr gute Verdrängungsarbeit, weil die Befreiung Europas ohne Stalin nicht möglich gewesen wäre oder kaum möglich gewesen wäre. Und wir haben es jetzt auch gesagt in dieser Folge, du hast es, glaube ich, relativ früh schon erwähnt, Schulwissen ist, die Sowjetunion haben den größten Blutzoll bezahlt, wenn man so will. Aber befreit wurden wir von den Vereinigten Staaten. Und was wir eben nicht lernen, Stalins Lager, die schwollen an, so wie jene von Hitler leer wurden. Und den Deal, den Churchill und Roosevelt mit Stalin letztlich gemacht haben über die Sowjetherrschaft über halb Europa, das hat vielleicht letztlich auch die Basis gelegt für Stalins Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und wenn man es ein bisschen zynisch wendet, kann man natürlich sagen, man hat den Zweiten Weltkrieg gewonnen, man hat den einen Massenmörder besiegt mit der Hilfe des anderen. Und keiner will sich erinnern, wie gut sich Stalin mit Churchill verstand und Roosevelt. Es gibt auch diese Fotos, wo sie lächelnd in trauter Dreisamkeit da auf dieser Yalta-Konferenz sitzen. Und Anthony Eden, der britische Außenminister, der hat unverblümt auch gesagt, ich mag Stalin wirklich. Er hat nie sein Wort gebrochen, ist ein guter Mann. Ich glaube, es gibt auch so ein bisschen diese Blindheit. Auch wenn man sich die Popkultur ansieht, Spielberg hat Blockbuster-Filme gemacht über den Holocaust, über japanische Lager, aber Hollywood hatte nie ein Interesse am sowjetischen Verbrechen, am Gulag. Und auch diese Erinnerung an die Nazischärken, an die Symbolik, die ist ja allgegenwärtig bei uns. Das ist das personifizierte Böse. Aber keiner käme auf die Idee, die Symbole der Sowjetmacht, also Hammer, Sichel, mit dem zu assoziieren. Also es wird ja heute noch als Souvenir verkauft, ist auf T-Shirts, auf Caps, wird an Demos, auf Bannern geschwenkt. Und ich meine, man muss sich das mal vorstellen, dasselbe mit Hakenkreuzen. Das wäre unvorstellbar. Und ich glaube, da sind wir ein bisschen blind gewesen bisher.
Ja, nochmal, das ist die Frage nach dem auch vielleicht ideologischen Zugang oder der ideologischen Verengung auf diese Geschichte. Sicher ein wichtiger Punkt. Die Frage ist ja vielleicht auch noch zum Schluss, wird sich das nun ändern? Auch weil wir jetzt ja ein anderes politisches, kulturelles Umfeld haben, wenn wir jetzt über Russland diskutieren, auch seit dem Angriffskrieg Putins auf die Ukraine, seit der Isolierung Russlands auch aus ganz vielen Dimensionen. Denkst du, das wird auch den Blick auf den Gulag verändern, auf das riesige sowjetische Verbrechen?
Es ist zu hoffen. Und man kann sich natürlich die Frage stellen, warum ist die Erinnerung wichtig an den Gulag? Warum ist das Wissen über den Gulag wichtig? Und ich glaube, man muss es koppeln mit der Frage danach, was passieren würde, wenn wir den Gulag vergessen. Wenn er ja zu einer Randnotiz wird in der Geschichte einer ehemaligen Supermacht, die implodiert ist. Und ich glaube, diese Erinnerung an den Gulag, die Geschichte des Gulags zu kennen, heißt auch, unsere eigene Geschichte zu verstehen, weil wir können uns ja fragen, warum haben wir den Kalten Krieg geführt? Wir haben für Freiheit diesen Konflikt ausgetragen, für Demokratie, und den Gulag zu vergessen, heißt zu vergessen, wogegen man damals gekämpft hat. Weil der Gulag, das ist die Quintessenz des Totalitarismus. Also keine unabhängige Justiz, Feindeslisten, willkürliche Verhaftungen, Deportationen, Millionen von Toten. Also das ist ein Unrecht. Und letztlich, finde ich, muss man sich an den Gulag erinnern, muss man über den Gulag Bescheid wissen, weil es eben auch das ist, was den Westen als Wertegemeinschaft ganz lange zusammengehalten hat. Weil es etwas war, das mobilisiert hat, das inspiriert hat, das man verstehen muss auch, um zu wissen, was zu tun ist, wenn es wieder geschieht. Weil ich glaube nicht, dass das nie wieder geschieht. Ich finde die Parole nie wieder richtig, aber ich glaube nicht daran, dass es nie wieder passiert. Und ich glaube, das ist letztlich unsere Verantwortung. Auch als Podcast, als Historiker allen, um es ein bisschen fröhlicher abzuschließen. Ich glaube, historisches Wissen ist essentiell. Es ist Teil der Erklärung, Teil unserer Identität. Und wir müssen bereit sein, wenn es wieder soweit ist.
Ja, fröhlich würde ich das jetzt nicht nennen, aber wichtig.
Einigen wir uns auf wichtig.
Einigen wir uns auf wichtig. Und ich glaube, damit sind wir am Schluss dieser Doppelfolge jetzt über das Gulag-System, bei der ich wahnsinnig viel gelernt habe und die mich auch ein bisschen nachdenklich gemacht hat. Wir danken euch für euer Interesse. Wie immer gilt, folgt uns, liked uns, bewertet uns. Das hilft uns, dass wir auch künftig deeply researched Podcast-Episoden wie diese machen können. Wir hören uns an dieser Stelle schon bald wieder, dann wieder mit einem ganz anderen Thema. Bis dahin, macht's gut und wir hören uns.
Macht's gut, bis dann.